Ja, ein herzliches Willkommen zum Live-Chat bei JetzTV. Ich begrüße euch ganz herzlich. Ja, es ist auf eigentlich nichts wirklich Verlass im Leben. Aufs Wetter nicht, auf den Körper nicht, auf den Partner nicht, auf den Job nicht und so weiter. Also auf gar nichts ist Verlass in dieser Welt hier, außer auf das, was du bist. Und wir sind hier, um das zu ehren und uns immer wieder daran zu erinnern, dass das das Wesentliche ist. Also hast du ein Thema mit Verlassenwerden, dann widme dich deiner wahren Identität. Dann könntest du oder kannst du jedenfalls schon mal wissen, dass auf das Verlass ist. Aber ob auf dich Verlass ist in Bezug zu dem, was du wirklich bist, den es ja auch nicht wirklich gibt in Bezug, aber im Verbal können wir das so sagen, ob du dem treu bist, was das ist, was du eigentlich bist, das ist die Frage. Und das ist schon auch ein bisschen verrückt, dass es darum gehen muss, dass man sich selbst treu ist, was ja eigentlich selbstverständlich sein sollte. Ja, und jetzt schauen wir mal, inwieweit wir das heute Abend hinbekommen, dass wir schauen, dass wir nicht allzu sehr abschweifen von der Wahrheit, sodass sie den Raum bekommt, der ihr gebührt, beziehungsweise den sie einnehmen muss in uns, damit wir sagen können, das ist ein richtig gutes Leben hier, was ich lebe. Und das kann man eigentlich nur wirklich, wenn man sich dem öffnet oder dem widmet, was man ist und darin versunken bleibt, möglichst die ganze Zeit. Und versunken zu sein die ganze Zeit bedeutet natürlich, dass man Zeit haben muss für sich selbst. Und das hat nichts mit Egoismus zu tun, sondern mit der absoluten Notwendigkeit, um Ja zum Leben haben zu können und sagen zu können. Das hängt davon ab. Obwohl Satsang immer noch ein Nischendasein fristet, und so aussieht, als wäre es eine interessante Nebensache in dieser Welt, aber es ist eigentlich die Hauptsache. Nicht nur eigentlich. Es ist das Wesentliche. Wesentlich deswegen ja auch, weil es mit uns als das Wesen, sogenannte Wesen, zu tun hat. Was auch immer man darunter versteht. Und dann schauen wir gleich mal nach der ersten Frage von Maggie. Hallo Maggie, du fragst, schaut das, was ich wirklich bin, einfach zu? Nein, das kann nicht schauen. Es hat keine Organe, die das bewerkstelligen könnten. Das können nur wir. Aber wir sind als das, was am ehesten dem entspricht, was wir sind, das Zuschauen. Also wir selbst schauen zu. Wir sind nicht jemand, der schaut, sondern das Zuschauen. Und das schaut natürlich dem zu, was das, was schaut, nicht ist. Also es schaut diesen persönlichen Tendenzen zu und wenn diese Distanz dazu nicht da ist, dann führt es dazu, dass eine Identifikation mit dem passiert, was gesehen wird, aber nicht, dass das Sehen sich identifiziert, das ist unmöglich. Aber das Bewusstsein identifiziert sich mit dem, was gesehen wird und glaubt, dass es das ist. und es denkt dann, ich bin ich sozusagen oder ich bin du oder ich bin das, was gesehen wird. Aber du selbst bist ein Niemand. Oder positiver gesagt, kein Jemand. Wir könnten auch sagen, du bist das, was sich als Form nicht zeigt. Wir sehen, auch wenn wir versuchen, es nicht negativ zu beschreiben, es wird trotzdem immer negativ. Nicht, dass es einen negativen Effekt hat, aber dass man das, was man ist, am ehesten mit Verneinung beschreiben kann. Weil es ja nicht definierbar ist. Es hat ja keine Eigenschaften. Also hätte es Eigenschaften, könnten wir sagen, es ist super toll, es ist immer gut drauf und so weiter. Aber können wir nicht, denn ohne Eigenschaften kann man das dazu nicht sagen. Maggie, du gehst jetzt weiter in deiner Frage. Du sagst, dann geschieht das, was gesehen wird, einfach und es gibt keinen freien Willen. Ja, das ist genau so. Das ist der Hauptgewinn. Das für sich zu wissen und danach leben zu können, das ist der Hauptgewinn. Der noch nicht mal ein Gewinn ist, was wieder zeigt, wie begrenzt die Sprache ist, weil wir nicht mehr werden können. Es kommt nichts hinzu. Wir sind immer das. Also gibt es auch für das, was wir sind, keinen Gewinn. Ja, du kannst gerne weiterfragen, Maggie. Du bist gerade da auf einem guten Pfad. Und wer stellt dann die Fragen? Nun ja, das Bewusstsein, das sich als du denkt, als Maggie nämlich. Das, was du bist, kann ja, da wir gesagt haben, es hat keine Eigenschaften, keinerlei Aktivität in Gang setzen. Also es kann nicht fragen, es kann noch nicht mal etwas wissen, also nichts davon wissen, was wir hier tun. Also es ist das Größte, was es gibt, das Beste, aber es hat selbst nichts davon, ja. Aber es weiß auch nicht, dass es nichts davon hat. Und von daher ist es für das, was wir sind, kein Problem, das nicht zu wissen. Also es kennt diese Formen hier noch nicht mal, die jetzt hier miteinander kommunizieren oder einfach nur anwesend sind. Es kennt noch nicht mal die. Es kennt nicht die Welt. Und es hat auch keine Kenntnis über sich. Es kann auch nicht sagen, ah, ich bin das und ich bin gut drauf und ich bin ewig, ich kann nicht sterben und ich habe keinen freien Willen. Es kann es alles nicht sagen. Muss es ja auch nicht. Weil selbst wenn, hätte es ja nichts davon. Okay, Maggie, dann gehst du jetzt weiter und du sagst, dann verstehe ich noch nicht, was Bewusstsein ist. Bewusstsein ist das, was der Name sagt. Es ist bewusst dessen, was ist. Also es kann sich dessen bewusst sein, was ist. Bewusst sein. Und bewusst werden auch. Eigentlich müsste es bewusst werden heißen, weil es in ständiger Veränderung und Bewegung ist, im Gegensatz zu dem, was unsere wahre Identität ist. Also Bewusstsein ist ein Beziehungs- oder Bezugsinstrument, das ständig, wenn wir es als Wirkung in uns betrachten, dabei, sich mit allem Möglichen zu verbinden oder sich auf alles Mögliche zu beziehen. Und dann auch durch uns, so ist es in uns angelegt als Mensch, die Möglichkeit besteht und auch die Notwendigkeit, sich mit dem, was gesehen wird, zu identifizieren. Also Bewusstsein ist das, was nie mit sich selbst identisch bleibt und nicht zu verwechseln mit unserer wahren Identität. Also zumindest benutze ich den Begriff so. Manche sagen, das, was wir wirklich sind, ist Bewusstsein. Nein, das ist nicht so. Es ist Bewusstheit am ehesten als Ausdruck durch uns. Aber an sich selbst hat es ja kein Bewusstsein oder keine Bewusstheit. Weil es, wie gesagt, keine Eigenschaften hat. Sonst hätte es ja eine oder welche. Und wir könnten es darüber hinaus auch noch definieren, was wir nicht wirklich können. Wir können, um das jetzt noch zu konkretisieren oder auszuweiten, sagen, obwohl das, was wir sind, nichts tut, hat es dennoch durch seine hohe Schwingung eine beständige Wirkung auf uns. Und wir müssen uns dem eigentlich schon fast widersetzen oder dem entgegenstellen, wenn wir nicht die Wirkung davon als Qualität in uns spüren. Dann sieht das so aus, dass die Aufmerksamkeit da gar nicht hingeht, sondern in alle möglichen anderen Bereiche, die einem selbst mehr versprechen als diese scheinbar ereignislose und eigenschaftslose Qualität unserer wahren Identität. Okay, hallo Tanja. Du sagst, wann alles immer leerer und oder wird, öder wird, sprich, das Interesse an der Welt und den Mitmenschen geht immer mehr verloren. Das ganze Leben nur mehr langweilig. Hätte viele Möglichkeiten für Unterhaltung. Aber ich komme nur schwer in Bewegung. Deine Meinung. Na, vielleicht ist es gut, dass du dich nicht mit der Bewegung zu sehr beschäftigst, sondern mit dem, was dich still sein lässt. Aber wenn es so ist, wie du sagst, Tanja, dann ist es ein wichtiger Punkt, das für dich zu erfahren, dass du dich ja doch nur von der Welt abwenden kannst. Im Sinne von deiner Aufmerksamkeit gehört eigentlich zu dir selbst, zu dem, was du bist. Und dann brauchst du ein Argument dafür, dass du siehst, deine Aufmerksamkeit, die bisher in der Welt fixiert war, gibt dir nichts. Also es ist, wie du ja sagst, es wird alles leerer und öder. Also wird durchschaut, dass die Welt in ihrem Ausdruck dir nichts gibt. So, und dann bist du jetzt eigentlich dazu gezwungen, dahin zu schauen, wo es dir etwas gibt, wo es nicht leer und öde ist. Auch wenn man in der Stille sehen mag oder glauben mag, dass es leer und öde ist, was aber nicht ist. Das kann man nur dazu sagen, wenn man es noch nicht erforscht hat. Also wenn man die sogenannte Leere von sich selbst noch nicht erforscht hat, dann könnte man das denken. So, und das ist, was in dir auftaucht, Tanja. In dir taucht auf, ich bin jetzt leer, weil ich kann mich nicht mehr auf irgendwas fokussieren und dadurch einen Vorteil erwirtschaften, sondern alle Bezüge geben mir nichts. Und dann musst du trotzdem aktiv werden im Sinne von diese Kleinigkeit von dich dem zu öffnen, was du wirklich bist. Und anders gesagt, wenn du das nicht tust, in den Momenten, wo es für dich leer und öde ist, nicht gegen die Leere und Öde anzukämpfen, sondern in ihr zu verweilen. und sie so zu erforschen und zu sehen, das ist nicht leer. Also wenn Objekte nicht sind, dann ist es als Schlussfolgerung anschließend oder daraus nicht leer. Sondern es sind nur keine Objekte und da und wir sind es gewohnt, uns auf Objekte zu fokussieren und zu fixieren und uns auch dadurch zu definieren. So, wenn keine Objekte da ist, heißt das nicht, dass dann nichts da ist, sondern unsere wahre Identität ist ja nirgendwo nicht. Also sie ist ja andersrum gesagt an allen möglichen denkbaren Stellen, also überall. So, das heißt also, wenn für dich etwas als leer erscheint, dann besteht für dich die Möglichkeit, ungeschminkt in Kontakt zu sein oder geöffnet zu sein in das, was du wirklich bist. Weil es ist nun mal eben so still, so scheinbar ereignislos, dass wir es nicht registrieren, wenn wir mit den üblichen Mitteln, nämlich den Sinnen, mit den Gedanken, mit den Gefühlen versuchen, das zu lokalisieren. Kriegen wir nicht hin. Also, das ist eine große Chance, wenn das so ist für dich, dass es leer und öde ist. Öde ist nur eine Bewertung davon, dass du mit Leere nichts anfangen kannst. So, wann wirst du in Bewegung kommen? Du wirst in Bewegung kommen, wenn du merkst, dass dir das Rumsitzen auf Dauer nichts gibt und dass es gut ist, sich zu bewegen. Also spazieren zu gehen oder Sport zu treiben oder Yoga zu machen. Alles in dieser Richtung. Ja, und auch wenn du dich deiner wahren Identität widmest immer mehr, wirst du irgendwann mal in Bewegung kommen. Und wenn es im Moment nicht passiert, dann steht es an, dass es nicht so ist. So. Hallo Hugo. Du sagst, hat das Bewusstsein alle Formen geschaffen? Es hat nichts geschaffen, aber es ist alles aus Bewusstsein. Also das heißt, Bewusstsein ist sich selbst als Steine bewusst, als Erde, als Pflanzen, als Menschen, als Tiere und so weiter, als die Planeten und als die Leere dazwischen. Also alles ist aus dem, was Materie ist und im sichtbaren Bereich und auch im feinstofflichen Bereich, ist alles aus Bewusstsein. Aber nicht, wenn du glaubst oder meinst, Bewusstsein ist das, was wir sind, das nicht. Und ich sagte, geschaffen hat es nicht, sondern es ist spontan daraus entstanden. Weil zum Schaffen braucht es immer jemanden, der das tut oder der eine Intention hat. Das gibt es aber nicht, haben wir nicht. Insofern ist alles aus Bewusstsein entstanden. Dingo, du sagst jetzt, wenn ich dir hier schreibe, kannst du doch nicht sagen, da hat niemand geschrieben. Sagtest du doch, ich bin niemand. Ja, du bist niemand und es hat auch niemand geschrieben, aber durch Bewusstsein hat sich es ausgedrückt, dass Bewusstsein selbst denkt, es ist Dingo, der jetzt jemand ist, der einen Brief schreibt. Aber das ist nicht so. Also erforsche das, erforsche, ob es jemanden gibt in dir, der alles, was sich durch dich ausdrückt, bestimmt. Es ist wichtig, das zu tun, meditativ zu erforschen, ob es wirklich ein Ich-Zentrum gibt, das bestimmt, was passiert. Oder ob es nicht einfach ein Mechanismus ist, der passiert. Und auch ich ein Mechanismus bin, wie alle anderen auch. Ich nehme mich davon nicht aus. Aber alle Formen sind niemande. Und in diesem ganzen Universum, in diesem ganzen Kosmos gibt es niemanden. Aber es gibt viel Bewegung, viel Aufregung, alle möglichen Formen, Spannendes zu erleben. Alles gibt es, aber es ist ein unpersönliches Geschehen. Und Dingo, du sagst jetzt als Schlussfolgerung von all dem, was wir gerade gesagt haben, also gibt es ein Jemand in mir. Nein, es gibt keinen Jemand in dir. Aber es gibt die Idee, dass da ein Jemand sein muss, weil durch diese Form sich bestimmte Dinge ausdrücken, wie zum Beispiel du ja gesagt hast, wenn du hier schreibst, dann sieht es so aus, als wäre jemand da, der das sich ausgedacht hat und der es schreibt. Aber schau, welche Gedanken du davor hattest, bevor du den Gedanken hattest zu schreiben. Schau, wie es ist, was du bestimmst, wenn du dich bewegst. Schau, ob du bestimmst, wohin die Aufmerksamkeit immer geht. Ja, und du sagst es richtig, das sollte ich erforschen. Ja, dann weißt du es aus erster Hand, weil ich kann das sagen und weiß, dass es wahr ist, aber weißt du deswegen, dass es wahr ist? Also musst du und alle anderen, für die das nicht klar ist, sich selbst davon überzeugen, ob das wahr ist. Du sagst okay, dazu sage ich auch okay. Bela, du sagst, springt die Person denn immer wieder rein, sobald da noch ungeklärte Themen oder Energien sind? Und das wird mit der Zeit weniger? Du müsstest das doch an dir feststellen, dass es ruhiger wird, je mehr du im Satsang bist. Die Person selbst springt nicht rein, weil die gibt's ja nicht. Das ist ja nur eine Scheinidentität. Es ist eine Illusion, dass da eine Person ist, die bestimmt und dass die dann reinspringt und dass die vielleicht sogar etwas gegen Befreiung hat. Das ist nicht so. Aber die Idee, eine Person zu sein, diese Energie, setzt alle möglichen Aktivitäten in Gang. Oder auch das Gegenteil davon, wie Depressionen oder in Passivität zu verfallen, auch das. Aber das sind alles nicht von einer Person bestimmte Formen von Ausdruck. So, und je mehr natürlich ungeklärte Themen, was sind die denn? Ungeklärte Themen sind Themen, die damit zu tun haben, dass man sich als eine Person definiert und aufgrund dessen bestimmte Formen von Ausdruck entstanden sind und Einstellungen entstanden sind, Konzepte entstanden sind, Gefühle auch entstanden sind. Also Ja's und Nein's, grob gesagt. So, und solange noch ganz viele Ja's und Nein's für irgendwas stehen, also du irgendwas unbedingt haben willst oder unbedingt auch nicht haben willst, also Zuneigung und Abneigung passiert, und das viel Energie hat in deinem Leben, besteht die Möglichkeit, dass es immer wieder zur Unruhe kommt, also eben diese Aspekte in dir auftauchen und bedient werden wollen, weil sie so viel Energie bekommen haben mit der Zeit. So, das wird, wenn man in sich ruht und auch mit der Zeit dann feststellt, dass Unruhe keine gute Unterstützung ist, um bei sich zu sein oder glücklich zu sein. Das führt mit der Zeit, wenn durchschaut wird, dass viele Mechanismen, die passieren, nicht dienen dazu, dass dann das Bewusstsein keine Lust mehr hat, die auszudrücken. Denn Bewusstsein ist heiß auf Aufregung und auf Glücklichsein, auf, wie gesagt, vor allem Aufregung. Und natürlich nur für den Vorteil, für einen gedachten Vorteil zu gehen und zu leben. So, und wenn mehr und mehr durchschaut wird, dass diese ganzen Konzepte nirgendwo hinführen, nichts bringen und schon gar nicht glücklich sein, was das Zentrale für uns als Mensch ist, das sein zu wollen und auch zu müssen, dann hört die Begeisterung dafür auf und es wird nicht mehr Energie zu diesem Energieberg hinzukommen, sondern weniger werden, weil das Interesse gar nicht mehr hingeht, also weil man diese Aspekte nicht mehr leben will. Oder kann, besser gesagt, sogar kann als will, weil mit Wille haben wir es nicht so, obwohl es so aussieht, als gäbe es den. Wille ist immer nur ein Ausdruck für eine starke Energie, die in eine ganz bestimmte Richtung tendiert. Aber es gibt keinen persönlichen Willen. Supriya, du fragst jetzt etwas, was wir gerade schon auch beantwortet haben. Du sagst, lieber Muni, auch wenn ich nun Falsches sage, ich probiere. Wenn ich niemand bin, wer führt dann die ganzen Handlungen im Leben durch? Das ist auch eine wichtige Frage, die haben wir zwar schon beantwortet, aber gerne nochmal. Das Bewusstsein macht alles und es denkt auch, es macht auch den Gedanken, dass das Bewusstsein nicht das Bewusstsein ist, sondern jemand. Dass da ein jemand in uns ist, wie so ein kleines Männchen oder eine Befehlsstation, in der die ganzen Gedanken zusammenlaufen bzw. entstehen und dann zu Handlungen führen. Also es ist das Bewusstsein, das die Handlungen ausführt. Also nicht nur die Gedanken dazu, sondern auch die Handlungen. Aber es tut so, als wäre es jemand. Und das führt zu Unglück, weil dadurch, dass wir denken, dass wir jemand sind, sind wir in Angst, weil wir denken, dass wir auch existieren oder weil wir existieren, das nur denken können als ein jemand. Und das heißt, wir haben dann Angst zu sterben. Und wenn wir bestimmen, was wir tun, heißt das, wir müssen uns messen lassen mit der Qualität unserer Bestimmung bzw. Handlungen. Und das führt dazu, dass man sich falsch, also minderwertig fühlt. Und das sind zwei massive Punkte, Angst und Minderwert, mit denen wir als Mensch nicht wirklich zurechtkommen können. Und zwar, warum nicht? Ja, weil wir eben keine Person sind und nicht als das existieren, als das, was es so aussieht. Und weil unsere wahre Identität eben Fülle ist, nicht Minderwert. Und glücklich sein oder Liebe als Sein, als Seinsqualität. So, das ist unser natürlicher Zustand. Also denken wir sind eine Person, sind wir automatisch nicht in unserem natürlichen Zustand. Das heißt, wir glauben dann, wir sind jemand, der wir nicht sind und haben darunter zu leiden, nämlich durch die Angst vor dem Tod und durch den Minderwert, also dadurch, dass wir uns für falsch halten. So, das sind also die Nachteile von der Idee, jemand zu sein. Und auf der Sektion Minderwert sieht es so aus, dass du dich dann für das, was du scheinbar richtig machst oder machen musst, stresst. Und wenn es aus deiner Sicht oder der Sicht anderer falsch ist, dann fühlst du dich schuldig. Und das sind massive Energien, die uns daran hindern, einfach nur zu sein. Das heißt, eine Person ist ständig darum bemüht, die Angst nicht zu spüren und den Minderwert nicht zu spüren. Und um das nicht zu spüren, werden sie verdrängt bzw. ersetzt durch, bei der Angst ist es die es wird dann ersetzt bei der Angst durch Kontrolle. Und beim Minderwert durch den Versuch, mehrwertig zu sein, so tun, als wäre mehr wert oder ganz toll oder besonders, was wir als Ego, was ja ein Ich ist oder sein soll, ja auch gut von allen möglichen Ausdrucksformen von Mensch kennen. So, also selbst wenn man noch dran glaubt, muss es einem jetzt eiskalt den Rücken runterlaufen, was die Folgen davon sind, dass man denkt, dass man jemand ist, der bestimmt, was er tut. Aber das Argument ist nicht stichhaltig, sondern erst dann, wenn man wirklich für sich selbst gesehen hat, was wahr ist und was nicht. Und Dingo, du kommst nochmal zurück auf das, was du jetzt erforschen willst, mit ob du ein Jemand oder ein Niemand bist. Ein Niemand klingt ja auch schon wieder wie jemand, der ein Niemand ist. Da hätten wir schon beinahe wieder einen Jemand, der ein Niemand ist. Haben wir zum Glück nicht. Und du sagst es, es gibt keinen eigenen Willen zu erforschen. Nein, es gibt zu erforschen, ob es einen freien Willen gibt. Nicht gleich das Resultat vorwegnehmen, dass es keinen freien Willen gibt, sondern wirklich neutral für dich erforschen, ob es einen gibt. So, Hugo, du sagst jetzt, Menschen, die brutal gegenüber Menschen sind, kommt also vom Bewusstsein. Ja, das ist ein Ausdruck im Bewusstsein, sowohl das, was Gutes tun oder gut sein zu Menschen ist, wie auch brutal oder gemein. Denn das Bewusstsein wertet in dem Sinne nichts. Es lässt alles einfach entstehen, so wie es kommt. Es kann es auch nicht verhindern, weil das Bewusstsein ja nicht eine handelnde Qualität ist. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht durch die Definition von Bewusstsein in eine Göttlichkeit kommen, die hier alles managt und unter Gut und Böse unterscheidet. Das Coole ist, dass es auf der Ebene von dem, was entsteht oder was spontan auftaucht, keine Bewertung gibt. Aber aus der Sicht von Menschen und Tieren auch und Pflanzen, weil sich einfach manches nicht wirklich gut anfühlt oder manches besonders gut anfühlt auch. Aber es ist ganz wichtig zu wissen, dass die Haltung auch im Bewusstsein hier, das alles ausdrückt, neutral ist. Also sie wertet nichts. Das ist keine göttliche Instanz, die sagt, die Menschen müssen gut sein und wenn sie nicht gut sein, werden sie bestraft. Das haben wir ja schon zur Genüge erlebt und das ist Grauen pur, das zu glauben. Maggie, ja, du bist auf den Spuren der Wahrheit gut unterwegs, denn du sagst jetzt, dass wir den Satsang besuchen und das Bewusstsein sich mit diesen Themen befasst, passiert dann einfach und kann nicht anders sein. Ganz genau. Dem ist nichts hinzuzufügen. Und ja, Supriya, du bedankst dich für die Antwort sehr gerne. Tanja, du kommst nochmal auf die Öde und die Leere zurück. Aber die Öde, sagst du, halte ich auch nicht aus. Kann nicht mit mir alleine. Ja. Das musst du aber lernen, weil wir sind allein. Also es gibt nur Alleinsein, weil es gibt ja, wie wir eben gesagt haben, wenn das weiß, niemanden. Und dann gibt es keine Mehrzahl oder höchstens eine Mehrzahl von Niemanden, die dann auch nicht jemand werden, nur weil sie viele nichts sind. Also viel mal nichts bleibt immer nichts. Insofern musst du dich daran gewöhnen, dass das Alleinsein unsere wahre Natur ist. Und dass es gut ist, wenn man das kann, man in Anführungsstrichen, also wenn es passiert und sich so entfaltet. Und dazu kommt man mehr und mehr, je mehr man bei sich ist, also je mehr man sich seiner wahren Identität widmet, umso mehr kommt man dazu, dass man sehr, sehr gut mit sich alleine klarkommt und oft sogar besser, denn andere Menschen, mit denen man beispielsweise nicht in guter Resonanz sind, die bringen dein Energiesystem schon oder können das ganz gut durcheinander wirbeln und dich in Irritation versetzen und Aggression in alle möglichen Emotionen. Also du wirst, je mehr du eintauchst in das und auch diese sogenannte Öde für dich erforschst und oder die Langeweile erforschst, wirst du mehr und mehr schätzen lernen, was es ist, was du bist. Und dabei wirst du nicht direkt das Schätzen lernen, was du bist, sondern die Wirkung davon. Weil da es ja, wie gesagt, keine Eigenschaften hat, was wir sind, kann man das nicht spüren. Aber die Wirkung davon, in jeder Öffnung in das, was wir sind, kannst du eine Öffnung spüren. Manche denken, es müsste dann irgendein Satz oder irgendwas Gesagtes oder Gedachtes kommen. Aber am besten kommt nichts. Also mit anderen Worten, ist es still, denn das, was wir sind, ist eben verdammt still. im besten Sinne des Wortes, also richtig gut still. Und sind wir in das wirklich vorbehaltlos geöffnet, wird es in uns auch still. Und wird es in uns wirklich still und versuchen wir nicht der Stille zu entkommen, ist das die Qualität, die unser Leben zu dem Leben macht, was ein gutes Leben ist. So, Maggie, du musst noch mal fragen, sagst du, wer identifiziert sich als Person? Das Bewusstsein. Das Bewusstsein identifiziert sich mit allem, was aus ihm selbst kommt. Also es ist, wir könnten sagen, Bewusstsein ist ein anderer Ausdruck für Selbstverliebtheit. Nichts anderes. Weil alles, was als Form sichtbar wird und der Zwischenraum dazwischen, ist alles aus Bewusstsein. Es ist alles praktisch Bewusstsein, was es so aussehen lässt, als wäre es nicht Bewusstsein im Sinne von reines Bewusstsein, sondern Formen, Materie. Und eigentlich gibt es ja keine Materie, denn wenn man genau schaut, findet man leeren Raum. Man findet in jeder Form, wenn man sie wirklich bis auf den Grund durchschauen könnte, leeren Raum. Somit sind wir nur etwas in Anführungsstrichen Gedachtes, so wie gedacht, nur dass niemand es gedacht hat. Aber es hat sich spontan aus dieser Genialität von Bewusstsein entwickelt. Also entwickelt im Sinne von, es ist einfach aufgetaucht. Ja, das ist für das menschliche Bewusstsein, obwohl das ja ein Teil von dem ganzen genialen Bewusstsein ist, das alles Mögliche kreieren kann, ohne dass es einen Finger krümmt, ist schon cool, dass wir das in uns sehen können, aber auch verrückt, dass dann eine Identifikation passiert mit Reaktionen in uns, aufgrund derer wir dann sagen, ja, ich bin das. Nur weil das System hier, dieser Körper, angenehme und gute und unangenehme Gefühle hatte und dann Ja und Nein dazu sagt. Also zu bestimmten Erfahrungen, die man macht, die sich in der Regel als Gefühl äußern. Ist das eine Schlussfolgerung, die man daraus zieht? Aha, ich bin dieser Körper, in dem das stattfindet. Das ist eine Nachteiligkeit, könnten wir sagen, für uns als Mensch, als dieser Mechanismus von Bewusstsein. Das ist für uns von Nachteil, weil jeder Mensch zunächst mal sich damit identifizieren muss, was er nicht ist. Also mit dieser Form und dem speziellen Ausdruck darin. Trotz dieser Identifikation wird man nie das, also das, auch das Bewusstsein wird nie zu dem auf Dauer, weil es ist schon in jedem Moment, wo es irgendwas projiziert, irgendwas spontan entsteht, schon wieder dabei, es aufzulösen. Also, so sieht's aus. So, Jasmin. Du fragst für einen Freund, du sagst, ein Freund hat eine Frage, der selber nicht fragen kann. Ein Freund hat eine Frage, was kommt nach dem Tod? Naja, das, was vor dem Leben war, das kommt nach dem Tod. Also keine Person, keine Erscheinung einer Person. Ist diese Idee einer Person oder einer inneren Identität aufgelöst, ist nichts mehr da, was in irgendeiner Funktion sein könnte. So, Priya, das ist witzig, ja, so ist es. Du sagst, ich bin gern allein, so dass andere Menschen mir Einsamkeit einreden wollen. Ja, das ist so, weil sie es ja selber nicht aushalten, allein zu sein. Aber klingt gut, dass es für dich so gut möglich ist. Tanja, du fragst jetzt, wie geht das Eintauchen? Wie soll ich da vorgehen? Danke. Nun, Eintauchen heißt eigentlich, sich dem zu öffnen, denn das, was wir sind, ist ja, wie vorhin schon erwähnt, überall. Also es gibt keinen Ort, wo du nicht bist als das, was deine Wirklichkeit ist. So, das heißt also, es ist schon in dir. Also wenn wir von Eintauchen sprechen, dann eher durch das Bild von du bist überall und dann ergießt sich die Form praktisch als feste Form in das, was drumherum diese unglaubliche Weite ist. Wenn du sagst, ich öffne mich dem, was ich bin, ist das schon alles. Da findet dann schon Eintauchen statt. In dem Moment, wo Meditation ist oder wo sich das Bewusstsein für das öffnet, was über diese menschliche Form hinausgeht und es tut das, was wir wirklich sind, in Form dieser Unbegrenztheit, dann ist ja schon totales Eintauchen und dann ist auch schon im Grunde genommen in dem Moment eine Qualität, die manche gerne als Hingabe bezeichnen würden. Das heißt also, das sogenannte persönliche Ich besteht in dem Moment nicht auf sich selbst, sondern es erforscht, was über es hinausgeht. Und damit ist dieses sogenannte Ich schon ein Stück weit in seiner Intensität und in seinem Ausdruck reduziert. Also, das heißt, du überlässt dich quasi dann dem, was deine Wirklichkeit ist, indem du einfach sagst, ich öffne mich der wahren Identität oder der wahren Natur. Das ist genug. Und es gibt andere Formen davon, wie zum Beispiel dich zu fragen, wer bin ich, und mit dem Fokus auf dem Ich zu bleiben und so weiter und so weiter. Aber da sind wir jetzt gerade nicht, sondern es geht mehr um die Frage, was ist Eintauchen? Und das ist sozusagen Eintauchen. Ganz einfach. Am besten machst du es hier, während wir hier sind, um dazu noch was sagen zu können, inwieweit es funktioniert. So, Maggie, du sagst jetzt, dann wird der Glaube, jemand zu sein, von allein weniger, wenn durchschaut wird, dass die Idee, jemand zu sein, sich als falsch erweist und du den Nachteil davon siehst, dass du glaubst, dass du jemand bist. Und unterstützt oder auch forciert durch eben dieses Eintauchen oder durch die Öffnung in das, was du bist. Wenn du deinen Fokus da hast und dir das aus deiner, sagen wir mal vorsichtig, persönlichen Sicht, auch wenn es sie nicht gibt, aber aus deiner Sichtweise sieht es ja noch so aus, dich deiner wahren Identität öffnest, dann ist die Aufmerksamkeit von dem, was du nicht bist, also dieses Ego oder dieses scheinbare Ich, weggezogen und ruht dann in dir selbst. Und da gehört sie hin. So, und dann wird dieser Glaube, jemand zu sein, weniger, beziehungsweise befindet sich in Gefahr. So, man kann nichts dafür tun. Na, ich sagte ja gerade, man kann nicht einfach bestimmen, dass der Glaube, jemand zu sein, einfach so verschwindet. Das wäre ja cool. Dann würden wir ja bestimmen, was wir tun. Du kannst es ja probieren, aber du wirst sehen, es geht nicht. So, aber ich habe ja indirekt gesagt, wenn es gelingt, dass die Aufmerksamkeit da sein kann, wo das ist, was wir sind, dann reduziert sich die Idee, jemand zu sein. Automatisch. Nach und nach verliert die an Kraft. Und du siehst, wie cool es ist, in dir zu ruhen, und alles geschieht einfach nur. Alles geschieht einfach nur. Beginnend mit dir. Hugo, du fragst, woher hast du dein Wissen? Vom Erforschen, also von der Praxis, von dem Eingetauchtsein in das, ergibt sich das automatisch, wenn dann das Interesse daran ist, dich zu erforschen, und wenn der Job darin besteht, auch zu lehren, dann ist es schon ganz gut, dass man über manche Dinge Bescheid weiß und sich sein eigenes Bild macht. Also das Wissen kommt von dem eigenen Bild sozusagen, eigen in Anführungsstrichen, also was sich durch diese Form hier als Wissen entfaltet hat. Ich behaupte, jeder hat im Prinzip Wissen in sich und auch dieses Wissen über uns, also das, was wir wirklich sind. Sonst wären wir ja hoffnungslos verloren, wenn das nicht in uns so angelegt wäre. Und wenn bewusst wird, dass es in uns angelegt ist, dann beginnt die Sehnsucht danach, sich dem zu öffnen, obwohl man oft nicht genau weiß, wem oder was. Aber die Sehnsucht danach, dass klar gesehen wurde, so wie die Welt jetzt für mich erscheint, macht sie mich nicht glücklich, so wie ich funktioniere, bin ich nicht glücklich. Also ich will glücklich sein. Also schauen wir mal, was es möglich macht, dass sich das umsetzt. So, und dann erforscht man sich selbst und die anderen um einen selbst herum, setzt sich mit dem Leben und dem Tod auseinander und dann weiß man für sich sehr vieles. Und je intensiver diese Auseinandersetzung stattfindet, je weniger Persönlichkeit dabei oder daran beteiligt ist, umso größer ist der Zugang zu Wissen. Aber es ist nicht ein Wissen, was man die ganze Zeit mit sich rumschleppt, sondern was im Moment auftaucht, wenn man es braucht. Bingo, du bist gut. Du sagst, ich verstehe, ich denke, ich verstehe es ein wenig, wenn ich die Abers mal für einen Moment weglasse. Ja, das ist gut. Einfach nur zu schauen, was es mit dir macht, das zu hören, was gesagt wird und in dieses Hören nach innen zu schauen, was versteht da oder wie sieht das aus, kommt das an? Und es kommt nicht auf der Ebene an, wo der Verstand dazu Ja sagen kann. Aber wenn es dann in der Tiefe angekommen ist, wird auch der Verstand dazu Ja sagen. Es geht gar nicht anders. Denn das, was man wirklich für sich erkannt hat, das kann auch der Verstand bis zu einem gewissen Grad vermitteln und ausdrücken. Du sagst jetzt nochmal ergänzend, es ist einfach und doch wieder nicht einfach. Ja, so sieht's aus. Das ganz Einfache ist so schwierig für den, wenn er noch funktioniert, Verstand, der eben alles nur auf seinem Terrain nachvollziehen kann. Und das ist nicht mehr sein Terrain. Das ist nicht mehr das gewohnte Funktionieren. Deswegen erscheint es als schwierig, aber es ist einfach als einfach geht ja nicht. Wenn wir von unserer wahren Identität sprechen oder der wahren Natur sprechen, dann ist es doch unsere Natur, also sind wir es doch schon. Was muss man dafür noch tun? Was muss man dafür noch verstehen? Nur wenn man dann Zweifel daran hat, dass man es ist oder ja eben dann auch denken muss als Folge davon, wie kriege ich das denn dann jetzt hin? Dann muss man sich damit beschäftigen und schauen, ja, wie kriegt man es denn hin oder wie, wenn. Aber, naja, ist man sich dessen bewusst, was man ist, muss man gar nichts hinkriegen. Und das ist die Einfachheit pur. Und so wäre es auch optimal, dahin einzutauchen oder bei sich zu sein, weil totales bei sich sein heißt, du bedienst nicht die Tendenzen, die eine persönliche Identität ausdrückt. Also das würde schon genügen. Aber aufgrund der Bemühungen des Verstandes immer im Außen, durch irgendeinen Bezug irgendwas zu erwirtschaften oder auch zu vermeiden, erscheint es als total schwierig. Aber einfacher als das gibt es gar nichts. Es gibt nichts, was einfacher ist als das, was du bist. Nichts ist einfacher. Und dann, wenn man sich dann diese Welt anguckt, ja, wie sie ist, wie komplex und so weiter, der absolute Wahnsinn, da sieht man eben, dass die Menschen eben denken, im Außen noch mehr von dem, noch mehr von dem oder noch was von jemand anderem oder was anderem. Die Vielfalt, die wir haben, ist unfassbar, eine Riesenchance, sich komplett zu verlieren und komplett an Leben vorbeizuleben, also an dem Erleben der wahren Identität. Das muss man sich mal reinziehen. Das ist, was der Mensch fertiggebracht hat, auszudrücken. Aber es ist nicht seine Schuld, weil wir müssen ihn jetzt wieder freisprechen davon, weil er ja da niemand ist, der das bestimmt. Das ist alles ein Spiel des Bewusstseins. Und auch das Zuschauen davon ist eigentlich auch ein Spiel des Bewusstseins, weil das Schauen, auch das neutrale Sehen des reinen Gewahrseins in uns, durch uns, ist ja ein Aspekt von Bewusstsein. Also ein Spiel im Spiel im Spiel oder ein Traum im Traum, der geträumt wird. Und wenn man das versteht, weiß man, dass man sich wegen der Welt nicht verrückt machen darf. Wegen gar nichts eigentlich verrückt machen darf. Höchstens ein bisschen verrückt sein, um seine wahre Identität kennenzulernen oder zu kennen, trotz des Verstandes, trotz des Trotzes des Verstandes. Hugo, du fragst, was ist der Unterschied zwischen einem Traum, Wachzustand und dem Jetzt? Also der Wachzustand und das Jetzt ist eigentlich ein und dasselbe. Ich denke mir, dass du vielleicht hast fragen wollen, was ist der Unterschied zwischen dem Wachzustand, dem Traum und dem Schlaf oder dem Tiefschlaf. Zumindest, wenn du es nicht gemeint hast, können wir die zwei Fragen gut beantworten. Wachzustand ist das, was du denkst zu sein. Und das ist schon ein Traum, weil es ist nur geträumt, dass du glaubst, dass du jemand bist. Das ist so wie ein Traum, in dem du ja auch als alle möglichen Formen erscheinen kannst und alle möglichen Dinge machen kannst, die du im Wachzustand nie tun würdest oder die nie denkbar wären. Der Traum ist jetzt nochmal ein Traum, der über den Wachzustand nochmal hinausgeht oder noch tiefer geht, sagen wir es mal so, weil es mehr das Unbewusste berührt, in dem abgearbeitet wird, was man tagsüber im Wachzustand nicht hat lösen können für sich und womit das System noch beschäftigt ist, weil da noch was ansteht. Das träumt man dann in der Nacht und versucht es dann, das Bewusstsein darin zu verarbeiten. So, und jetzt, wenn wir jetzt dann das Jetzt nehmen von dir, als Kontrast zum Wachzustand, ist es ja so, denn wer ist schon wirklich präsent? Jetzt heißt wirklich Präsenz. Und das bedeutet, die Aufmerksamkeit geht nirgendwo hin, sondern ist total bei dir. Ohne dass sie dahin gehen muss, sondern sie ruht einfach in dir. Das ist jetzt. Und eigentlich gibt es nicht jetzt, weil eine Definition von etwas, was im nächsten Moment schon wieder verschwindet, ist eigentlich auch ziemlich sinnlos. Aber gut, für manche erscheint es so. Und ja, wenn wir bei den Unterschieden sind und nehmen den Tiefschlaf dazu, dann ist da das Bewusstsein ziemlich abgesenkt. Das heißt, es ist nur noch ein geringer Bruchteil vom Bewusstsein anwesend, das dann nachher am nächsten Morgen geliefert durch das Gewahrsein, was da immer ist, auch im Tiefschlaf, denn sonst könnten wir nicht wissen, dass tief geschlafen wurde. Diese Information übernimmt dann sozusagen das Bewusstsein und erinnert sich dann nach dem Aufwachen daran, oh, da war kein Traum, sondern ich habe tief geschlafen. So. Okay. Alle Rollen spielt trotzdem das Bewusstsein, also den Wachzustand, den Traum und auch den Tiefschlaf. Und wenn da der Gedanke auftaucht, oh, jetzt bin ich im Jetzt, was ja nicht geht, weil man entweder immer im Jetzt ist oder nie, dann ist das auch etwas, was das Bewusstsein ausdrückt. Panlam. Hallo Moni, sagst du, ich las vor ein paar Wochen nach langer Zeit wieder ein Buch. Oder im Buch, Papaji Interviews, also kanntest du es schon. Und war fasziniert, wie kraftvoll und inspirierend diese Worte noch sind. Ja, das Papaji ist ja ein Bewusstsein, das ja nicht vergeht. Also nicht, dass er da noch irgendwo herumschwirrt und lehrt oder die Leute besucht. Aber eine Qualität, die gelebt ist, bleibt erhalten. Und insofern sind dann die Lehren von jemandem wie Papaji natürlich nach wie vor noch energetisch präsent und stark. Und er selbst als die Qualität, die er ist, nur eben nicht in Bezug auf den Körper, der ist ja nicht mehr da als Instrument. Und daher ist die Wirkung eine andere, als würde er noch leben. Und zwar nicht nur, weil der Körper nicht mehr präsent ist, sondern weil ja durch die Abwesenheit des Körpers und dass dadurch, dass die Form nicht mehr lebendig ist, auch dieser Austausch nicht stattfindet. Wenn ein Lehrer noch lebt, kann man sich auf ihn beziehen und es gibt dann auch eine energetische Resonanz und Antwort dazu. Das kann es natürlich nicht geben, wenn ein Mensch nicht mehr lebt. Aber die Präsenz, die vergeht nicht und zu der kann man jederzeit Zugang haben. Zu jedem Lebewesen, das existiert hat, kann man das. Das ist keine Schwierigkeit. Wenn Denken geschieht nur an wen auch immer, Ramana, Jesus, Papaji, dann ist diese Qualität da. Automatisch. Auch wenn man es nicht merkt, also wenn man möglicherweise noch nicht sensibel dafür ist, ist es dennoch so. So, Dingo, du bist jetzt voll in Liebe mit 3 roten, knallroten Herzen. Cool. Nagis, du sagst, mir begegnen in letzter Zeit häufiger Menschen, die viel Energie haben, viel leisten können. Immer wieder taucht Bewunderung und der Wunsch, auch so sein zu wollen, auf. Welche Bedeutung könnte das haben? Beziehungsweise was zeigt, spiegelt es mir? Na, das hast du eigentlich ja schon selbst geschrieben, dass du eben gerne mehr hättest und es dir spiegelt, du könntest mehr haben. Sonst wäre es nicht so, dass die Menschen dir spiegeln, wie viel sie haben und du wie wenig. Du würdest es nicht bewundern. Also gilt es zu schauen, wo bremst du deine Energie? Also wo hältst du sie zurück? Wo lebst du nicht total? Wo lebst du nicht deine Wahrheit? Wo stehst du nicht zu dir? All das anzuschauen und zu schauen, dich in Bewegung zu bringen. Also wirklich den Körper mal ein bisschen durch die Gegend zu schieben. Spazieren gehen, sei es nur das. Oder Yoga, oder. Sport treiben sogar. Eine Satsang-Teilnehmerin, die hier auch schon oft dabei war, die ich schon seit vielen, vielen Jahren kenne und die immer davon gesprochen hat, wie wenig Energie sie hat und fühlt sich so kraftlos und so weiter, die hat jetzt vermehrt wieder mit Satsang angefangen oder es intensiviert und hat angefangen mit einem Krafttraining. Krafttraining sage ich schon. Mit Kampfsport. Dafür braucht man ja auch Krafttraininger. Primär Kampfsport. Und sie sagt, ihr geht's ganz anders. Also, warum nicht? Wer weiß, was da an Energie gefangen oder gebunden ist. Und manchmal sind es auch sehr viele Aggressionen, wenn einem sehr viel Unrecht widerfahren ist. Und ich denke, damit kannst du vielleicht auch was anfangen, wenn du eine bestimmte Tendenz hast, den Ärger in dir zurückzuhalten. Ja, kann das auch dazu führen, dass wenig Energie da ist. Also ein Bewusstsein dafür entwickeln, wie du mit Energie umgehst, inwieweit du dir Dinge versagst, zu leben oder auszudrücken, ist ganz wichtig. Und dann auch gleichzeitig in die Aktivität zu gehen. Über den Körper. Zur Energie. Ja, es ist gut, die Energie mit einzubeziehen oder zu nutzen, denn Bewusstheit ist ja auch eine Energie. Das heißt, man muss schauen, dass man die schweren Energien des grobstofflichen Körpers oder der gröberen Anteile im menschlichen System transzendiert, beziehungsweise das ganze System in eine andere Schwingung versetzt. Und das ist, was Satsang tut, die Öffnung in das, was wir sind. Und natürlich das Auflösen von Tendenzen, die man hat und die Energie bremsen. Also es ist gut, ein Bewusstsein für Energie zu entwickeln, denn wir sind Energiewesen. Energiewesen, die so aussehen, wenn man sie betrachtet, als wären sie eine Form, mehr oder weniger plumpe Form, so ein menschlicher Körper. Aber nur im Verhältnis zu der Energie, die ja wirklich alles durchdringt und fließend ist und zum Teil in diesem grobstofflichen Körper eben ausgebremst wurde, einfach weil bestimmte Gefühle nicht gefühlt werden wollten und bestimmte Konzepte da sind, ist natürlich dann irgendwann das System so dicht, dass es nicht mehr so fließend ist und sich auch dann nicht so anfühlt. Dann fühlt sich ein Körper schwer an und unangenehm, während das möglich ist, im Körper zu sein und ihn fast gar nicht wahrzunehmen. Nicht, weil man ihn verdrängt, sondern weil die Schwingung so hoch ist und der Fokus nicht auf dem Körper primär ist, sondern auf der Qualität, die frei ist von der Form. So, die Tanja hat das jetzt getriggert, was Sinalvis gesagt hat bezüglich der Energie. Du sagst, ich bin jetzt irritiert, mein Umfeld ist unternehmungslustig und ich bewundere das. Spiegelung, Fragezeichen. Ja, es ist immer gut, wenn so ein Thema eine Resonanz auslöst, wie bei dir die Irritation, dann dem nachzugehen und schauen, ob es wahr ist. Nagis, du sagst bezüglich dieses Themas, ja, ich denke, es ist sicher was dran. Ich erwische mich immer wieder dabei, zwar subtil, dass ich Grenzüberschreitungen zulasse. Ja, und das bedeutet, dass die Energie nicht fließen kann und das bedeutet auch, dass du wütend sein musst oder ärgerlich sein musst. Denn wenn das immer wieder der Fall ist, ist es ja etwas, zu dem man ein Nein hat und das sich als Energie so ausdrückt, dass es blockiert. Denn die Angst davor ist, das Nein auszudrücken und die Folgen davon weiß man eigentlich, werden einem selbst nicht gefallen. Aber die Sache ist die, je mehr von Ärger oder den nicht verbietenden Grenzüberschreitungen passieren, umso mehr muss man es dann zurückhalten oder tut das in der Regel, weil man dann auch zu Recht befürchten muss, dass die Masse an Ärger dann jemanden übergestülpt wird, der in dem Ausmaß nicht provoziert hat oder Wut in dir auslösen kann. Das ist wichtig zu wissen, gehört auch zum Energiebewusstsein dazu, dass je mehr man ansammelt von dieser Energie von Ärger und Zurückhaltung, es immer schwieriger wird und die Tabus immer größer. Andererseits ist es gut, viel Energie anzusammeln im Sinne von zu meditieren und im Satsang zu sein, weil das ist einfach etwas, was recht schnell dann vieles ändert im System, ohne dass man sich über viele Dinge bewusst werden muss oder Gedanken machen muss. Vieles ändert sich einfach so, einfach durch Meditieren und durch die spirituelle Praxis. Zwischen den Momenten von Meditation eben bei sich zu sein, in Meditation. Supriya, lieber Muni, ich bin noch da. Es ist ein Thema. Da ist es ein Thema, ich kann mich nicht gut ausdrücken. Naja, das braucht Übung einfach nur. Also auch das zu riskieren, Supriya, weil du hast dich ja da, was das angeht, total gebessert. Früher konntest du gar nicht sagen, beziehungsweise ich habe dich nicht verstehen können. Heute kann ich das und du hast heute auch eine gute, wichtige Frage gestellt. Also auch und bezüglich der Einsamkeit einen Kommentar abgegeben. Von daher kann ich das heute gar nicht unterschreiben. Alles gut, heute in jedem Fall. Tanja, du bist clever. Du sagst jetzt, dann soll ich doch nicht der Öde nachgehen, sondern die Unternehmung machen, da ich das bei anderen Menschen bewundere. Na, du musst aufpassen, dass du dich nicht von der Faszination, von Aufregung ablenken lässt, dass du stattdessen das Wesentliche aus dem Blick verlierst, weil Öde nennst du das ja. Ich nenne das einfach Langeweile. Öde klingt ganz schlimm, das kann man dann nicht aushalten. Aber dass einem langweilig ist, das kann man mal eine Weile aushalten, eine Langeweile mal aushalten. Also das ist ganz wichtig, beides zu tun, nicht eines und das andere auszuschließen. Es ist wichtig, dem, was du öde nennst, also der Langeweile nachzugehen und sie zu erforschen, ob sie wirklich so leer ist und wirklich so öde und wirklich nicht aushaltbar. Oder ob sie nicht das Geheimnis unserer wahren Identität enthält und was scheinbar darin verborgen ist. Und deswegen, trotzdem kannst du dich ja bewegen und Aktivität in dein Energiefeld bringen und dich den Unternehmungen deiner Freunde oder Bekannten anschließen, um so in deine Kraft zu kommen oder mehr Energie zu haben. Das ist kein Widerspruch. Man kann wirklich in totaler Aktivität auch bei sich sein. Man muss es nur ein bisschen davor praktizieren, sonst gelingt es nicht, weil die Aufregung sonst zu sehr ablenkend ist. Nagels, ja, der Wut, sagst du, verleihe ich allerdings keinen Ausdruck. Ich bin einfach nicht klar genug, sagst du dann außerdem noch. Das stimmt nicht. Du bist nur nicht klar genug in dem Bereich, wo du Angst hast oder Konsequenzen fürchtest aufgrund des Widerspruchs in dir oder dem Grenzen setzen. Weil ich kenne dich ja ein Stück weit und weiß, dass du sehr clever bist. Du bist sehr, sehr klug und klar. Man kann nicht klug sein, wenn man nicht klar ist. Also das sagst du jetzt, um zu rechtfertigen, dass du nicht für dich einstehst. Also das solltest du tun, in jedem Fall. Deepest Essence. Du sagst, Muni, wer genau bin ich? Bitte erkläre es nochmal. Wow. Ja, wer bin ich? Wenn wir ich sagen, sind wir eigentlich schon fast zu weit gegangen. Aber wenn wir ich als das verstehen, was du wirklich bist, dann bist du als dieses Ich, kein persönliches Ich. Also wir sind wieder bei den Verneinungen. Du bist nicht der Körper, du bist nicht die Form, du bist auch nicht das Bewusstsein, sondern du bist das, was jenseits von allem immer ist und was kein Jemand ist und nichts außer sich kennt und auch sich selbst nicht. Das ist hart, das dir zu sagen, aber so ist es. Aber du bist ja eine Person aus deiner Sicht und der kann man das ruhig sagen, weil du dich ja selbst kennen kannst. Das ist das, was du wirklich bist, was das nicht kann. Also es ist losgelöst von allem, es ist keine Materie, es ist nie entstanden, es ist nicht vergänglich, es ist immer mit sich selbst identisch und es ist als eines einziges präsent. So, daher ist ganz klar, außerhalb davon gibt es eigentlich nichts und damit ist eigentlich auch gesagt in der tiefen Erfahrung des Abgesenktseins, dass diese Welt eine Illusion ist, weil sie eigentlich nicht wirklich ist, nicht wirklich heißt, sie ändert sich ständig, sie bleibt nicht identisch, das heißt, sie ist in keinem Moment mit sich selbst identisch, im Gegensatz zu der wahren Identität, die du bist. Also das ist, was du bist. Und Jetzt brauchen wir noch den Übergang zum Menschsein. Also inwieweit dient uns das? Also wenn wir uns erkannt haben, wer wir wirklich sind, dann erkennst du dich als das Gewahrsein. Das heißt, du bist dir dessen gewahr, was passiert oder nicht passiert. Also du bist sozusagen das Registrieren von allem, was sich in der Form, von der man glauben kann, dass man sie aber nicht ist. Und alles andere auch außerhalb von dir gesehene, das bist du nicht. Also du bist nicht die Form, in der Gewahrsein sich ausdrückt, als die Qualität, die am deutlichsten widerspiegelt, was unsere wahre Identität ist. Denn das Gewahrsein ist nicht Einmischung, es hat keine Intention, es kann sich nicht beziehen, aber es kann alles registrieren. Und es ist auch nicht entstanden im Sinne von so, es entsteht und vergeht, sondern es ist. Aber es ist, solange eine menschliche Form existiert, und wenn die nicht mehr existiert, dann nicht. So, jetzt weiß ich nicht, ob dich das erreicht hat. Es war jetzt komplex. Und um das wirklich nachvollziehen zu können, ist es wichtig, dass die Erkenntnis in dir auftaucht. Und auch wenn uns das von außen niemand vermitteln kann, im Inneren ist uns allen bewusst, wer wir sind. Denn wenn wir nicht das, uns nicht als das kennen, was wir sind, sind wir unglücklich. Und das ist schon Argument genug. So, jetzt gehe ich überspringe mal das, was dann danach kommt, und gehe zu Dingo. Und, ja, sowieso das nächste. Okay. Dingo, du sagst, Langeweile habe ich so gut wie nie. Ich leide eher an zu viel Interessen. Ja, das wäre besser, du hättest öfter mal ein bisschen Langeweile. Wir können auch sagen, du vermeidest die Langeweile durch die vielen Interessen. Das ist eher wahr. Und dann sagst du jetzt noch, die Welt ist eine Illusion. Mich gibt's nicht, ist schon krass. Dich gibt's schon als eine Idee, aber nicht wirklich. Und die Welt ist eine Illusion im Sinne von, wie gesagt, wie erklärt auch, sie ist niemals mit sich selbst identisch, ist in ständiger Veränderung. Damit ist sie nie. Und damit ist dann das, was wir wirklich sind, was immer mit sich selbst identisch ist, als einziges. Also das ist, was ist. Das andere ist nicht, aber es ist nicht da. Also eine Welt ist ja nicht da. Wir können ja davon sprechen und uns darüber unterhalten, was bedeutet sie eventuell. Aber ja, natürlich einem Menschen zu sagen, der denkt, er ist jemand, weil sich das über viele Jahrzehnte so eingebrannt hat, aufgrund der Erfahrungen, die gemacht wurden, die Identifikation mit der Form passiert. Das ist krass, das jemand zu sagen, und es ist krass, das zu hören, aber es ist die Wahrheit, und die Wahrheit ist immer erlösend und ist ja die einzige Schönheit, die es gibt, die Wahrheit. Also das ist ja, was wir sind, und in Kontakt damit, beziehungsweise geöffnet in sie oder erkannt als das, ist das pure Schönheit. Tanja, du nimmst jetzt, nehme ich an, nochmal Bezug. Ach so, Hugo, du hast dich bedankt, ja, sehr gerne. Du sagst, danke, ja, es kann auch ruhig sein. Es kann auch ruhig sein, während Unternehmung stattfindet. Fühlt sich stimmig an. Okay. Dingo, den Satz verstehe ich nicht, dass du sagst, habe ich beim Nachbarn was geklaut? Marco Vajra-Uvu. Was ist die beste Übung, um das selbst zu erkennen? Die beste Sache ist, die Frage selbst zu nutzen, das selbst erkennen zu wollen, indem du fragst, wer bin ich? Damit ist ja schon gesagt, wenn du das selbst erkennen willst, dass du sagst, entweder ist das selbst von dir getrennt und du willst es erkennen, weil es dir dann einen Vorteil verschafft, oder du bist selbst das Selbst. Also hier gehen wir davon aus, dass du selbst das Selbst bist. Und daher ist dann eigentlich die Frage angebracht, wenn du sagst für dich, ich will es erkennen, dann sagst du damit, ich weiß es nicht. So, und dann ist die schlüssige Frage, die du praktisch selbst gestellt hast in deiner Frage, wer bin ich? Das ist das stärkste Werkzeug. Wer bin ich? Außer du nutzt, ich öffne mich dem, was ich bin. Beide sind die coolsten Mittel. Dingo, du sagst nochmal, wenn ich was geklaut habe, war ich es oder kann ich sagen, das war ich nicht? Ja, du kannst es sagen, dass du es nicht warst, du warst es auch nicht, aber die Form selbst war es und die wird dann wahrscheinlich dafür bestraft. Und jemand, der nicht ein Satzer ist, der wird dich vielleicht noch einweisen in die Psychiatrie, wenn dir zum Beispiel nachzuweisen ist, dass du es warst und du sagst, ich war es nicht, weil ich bin niemand, der es gewesen sein könnte. Dann wirst du wahrscheinlich in die geschlossene Anstalt kommen. Also auf dem Terrain bewegen wir uns hin, hier, obwohl wir über das sprechen, was alle Menschen sind und alle Menschen eigentlich, nicht wissen müssten, aber wäre gut, aber nicht jeder interessiert sich ja dafür. Aber eigentlich das ist, was das Geburtsrecht aller Menschen ist, das zu sein, was man ist und von Geburt an zufrieden zu sein und nicht sein ganzes Leben lang zu versuchen, in irgendeiner Form glücklich zu sein und es dann vielleicht sogar nicht hinzubekommen. Okay, Jeanette Dicoll. Hallo Moni, sagst du. Wenn ich nur meiner Freude folge, egal was sich im Außen abspielt, ist das der richtige Weg oder eher eine Verleugnung der Wirklichkeit? Das kommt darauf an. Das kommt darauf an, wodurch du die Freude beziehst, ob sie einfach in dir auftaucht oder durch Umstände. Durch Umstände kann es sein, dass du versuchst, das, was für dich unangenehm ist und nicht ertragbar ist, zu überspielen. Das könnte sein. Aber wenn du eine natürliche Freude hast, die einfach so in dir ist, unabhängig von den äußeren Umständen, wow, dann ist es ja schon nicht mehr nötig, überhaupt eine Frage zu stellen. Also wird es nötig sein. Narasimha, du sagst, hey Moni, was genau verändert sich beim Erwachen? Wie hast du Erwachen erlebt? Gab es bei dir eine Hin- und Herphase zwischen Schlafen und Wachsein? Danke. Was verändert sich beim Erwachen? Also, das Aufwachen und das Erwachen unterscheide ich ja. Aufwachen heißt, du siehst in einem coolen Moment, dass das, was du dachtest zu sein, nicht ist. Wenn es nur Aufwachen ist, dann bleibt es nicht dabei. Dann schleicht sich das wieder ein. Insofern gab es dann in jedem Fall danach wieder ein sich identifizieren und registrieren, was ist und war. Aber es ist wie verloren. Das heißt also, man startet dann wieder mit Bemühungen und will das wieder realisieren. Und kann es eigentlich nicht, weil man kann nicht wirklich in die Qualität zurückkommen. Aber es ist ein Aufblitzen, könnten wir sagen, so ein Sichtbarwerden. Und man hat ein wenig an der Qualität gekratzt und sie hat sich aber nicht etabliert. So, und dann geschah in einem weiteren Moment, einige Jahre später, nach dieser Phase des Nichtwachseins, aber auch nicht total schlafens, aber nicht so wachseins, das sogenannte Erwachen. Und das ist dann einfach so einfach gewesen, dass man es gar nicht sagen kann. Es war plötzlich war es da und ist geblieben. Also hat sich sozusagen umgesetzt als die Kenntnis davon, dass ich das schon bin und immer wusste, dass ich es bin. Und das in dieser Form, in mir, in Form von Nichtform, also in dieser Unbegrenztheit, alles in mir stattfindet. So, und das ist dann ein bleibender Zustand, das heißt also, dieses Gewahrsein davon, dass alles in mir ist, ist die ganze Zeit. Und danach gab es dann keine Hin- und Herphase mehr, denn Verwirklichung heißt, das ist wirklich und was wirklich ist, kann sich nicht verändern. Aber Aufwachen ist ein Einblick und wenn er gleichzeitig zum Erwachen führt, kann es danach eigentlich auch keine Phasen mehr geben von Abfallen und wieder eintauchen oder eingetaucht sein oder das sein und das nicht sein. Das kann es dann nicht geben. Und es gab dann auch keine Irritation nach dem Erwachen in Form von Hochs und Tiefs. Das gab es nicht. Ich habe es mir so erklärt, dass einfach davor so viel in der Praxis umgesetzt wurde, was ich dann, dem man sich dann nicht mehr widmen muss. Was man dann tun muss, wenn das nicht der Fall war. Dann gibt es eine längere Phase, in der man dann durchschaut, was da noch nicht aufgelöst ist. Okay. In beiden Fällen war ich nicht darauf gefasst. Das heißt also, das war meine Grundhaltung nicht, gar nicht zu versuchen, erleuchtet zu sein. Und auch nach dem Aufwachen nicht jetzt verwirklicht zu sein in dem Sinne, sondern eben immer die Dinge aufzulösen, die dem im Weg stehen könnten, dass sich das System freier anfühlt. Ich habe da nie damit gerechnet, dass es zu dem kommt, wozu es gekommen ist. Und wie gesagt, diese, ich sage es mal vorsichtig, Unschuld, finde ich im Nachhinein gut und lehre das auch so, dass es gut ist, nicht dauernd das Erwachen im Sinn zu haben. Natürlich seine wahre Identität im Sinn zu haben, aber nicht das Wachen ständig, um sich nicht vor Augen zu führen, wie schrecklich es jetzt gerade ist, dass man eben sich als nicht erwacht betrachtet. Und ganz wichtig zu erwähnen ist, es ist alles eine unpersönliche Geschichte. Da ist niemand, der dann wach wird, aufwacht und der dann erwacht ist, sondern es wird klar gesehen, es gab niemanden, jemals. Und allen anderen geht es auch so, sie sehen es noch nicht. Also es ist eine unpersönliche Angelegenheit. Lieber Muni, fragst du jetzt zu Priya, wie gehe ich damit um, wenn dann niemand in mir oder das Bewusstsein neue Ängste provoziert? Wenn da niemand in mir ist, so das willst du wohl sagen, oder das Bewusstsein neue Ängste provoziert. Nein, wenn das so aussieht, als würde es das provozieren, dann sind das keine neuen Ängste, sondern alte Ängste, die jetzt bewusst werden. Und dann ist es wichtig, die Ängste zu spüren und damit löst du sie auf. Also es ist gut zu sehen, es ist nicht das Bewusstsein, das dir was antun will oder das dir Angst macht, sondern das Bewusstsein macht dir bewusst, dass in dir Angst ist. Denn nur wenn wir sehen, dass es etwas mit uns zu tun haben, können wir etwas unternehmen, um uns damit auseinanderzusetzen. Wenn wir immer denken, dass es die anderen von außen sind oder das Bewusstsein das macht, dann wird es schwierig für uns. Dann sehen wir uns als Opfer und das ist nicht gut. Tanja, du fragst, kann es sein, dass in sogenannten Vorleben schon viel aufgelöst wurde? Ja, wenn es sie denn gab, dann könnte man das so denken. Wenn es sie nicht gab, dann nicht. Ja, ich denke, wir könnten das jetzt so beenden für heute. Ja, sehr gerne, Supriya. Ich danke euch vielmals für diesen Chat und für die tollen Fragen. Wirklich ausnahmslos zur Wahrheit, also perfekt. Kompliment. Und in 2 Wochen haben wir wieder Live-Chat und bis dahin haben wir jeden Samstag bei uns online Video, Zoom, Meetings, die allerdings was kosten. Wenn ihr euch dafür interessiert, geht einfach auf meine Seite www.moni-satsang.de und sonntags danach haben wir immer Satsang bei uns in Ronneburg, seid auch herzlich eingeladen, mal persönlich aufzutauchen. Das ist immer schön, euch dann auch mal so zu sehen. Nicht nur als Text, sondern leibhaftig. Und Ende des Jahres, nach Weihnachten, haben wir unser Silvester-Retreat, 7 Tage, zu denen ich euch auch ganz herzlich einlade. Und wäre schön, euch da zu sehen. Danke für Satsang. Vielen Dank.